Wir sind ja in der Reihe Sprüche fürs Leben aus dem Buch der Sprüche. Das ist ein Buch, die meisten Sprüche hat der König Salomo geschrieben. Ein sehr, sehr schön zu lesendes Buch eigentlich. Viele Sprüche, die irgendwie fast ein bisschen unabhängig scheinen voneinander. Aber das ist eigentlich eine gute Lektüre, mal wieder die Sprüche zu lesen. Am 3. Januar 1521 wurde Martin Luther in Rom zum Ketzer erklärt. Was damals mit Ketzern geschah, ist den meisten von uns bekannt. Sie wurden auf grässlichste Weise hingerichtet. Zum Teil hat man sie nachher noch in 4 Teile geschnitten und die Teile irgendwo verteilt. Luther hatte aber noch eine Chance, diesem Schicksal zu entkommen. Der Fürst Friedrich der Weise setzte sich dafür ein, dass Martin Luther die Gelegenheit bekam, sich vor dem Reichstag in Worms in der Gegenwart des Kaisers zu rechtfertigen und verteidigen. Und das geschah am 17. April 1521. 2 Fragen wurden Luther vorgelegt, ob er alle Bücher, die seinen Namen tragen, als seine anerkennen würde und ob er diese verteidigen oder verwerfen werde. Luther bejahte, dass er diese Bücher, die da aufgelegt worden waren, selber verfasste. Doch zur zweiten Frage meinte er, dazu kann ich in Kürze nicht Antwort geben. Denn sie ist eine Frage des Glaubens und der Seelenseligkeit. Deshalb wäre es gefährlich, wenn ich mich hier unbedacht äußern würde. Dies würde mir das Urteil Christi einbringen. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und deshalb verlangte er vom Kaiser eine Bedenkzeit, damit er ohne Gefahr für seine Seligkeit auf die Frage richtig antworten könne. Und tatsächlich wurde ihm zumindest 1 Tag Bedenkzeit gegeben. Am nächsten Tag, am 18. April, wurde Luther erneut vor den Reichstag geführt. Er verteidigte seine Bücher, er sagte zum Beispiel zu seinen Angriffen gegen den amtierenden Papst, wenn ich nun diese Angriffe widerriefe, dann würde ich die päpstliche Gewaltherrschaft unendlich stärken. Ich würde ihrem gottlosen Wesen nicht nur die Fenster, sondern auch Tür und Tor öffnen. Also es war schon ziemlich heftig. Ich meine, da waren die Vertreter der katholischen Kirche präsent. Und zu seinem Verhalten gegenüber seinen Kritikern meinte er, gegen diese bin ich, das bekenne ich, manchmal etwas schärfer und heftiger vorgegangen, als es unter Christen richtig gewesen wäre. Wer die Lutherschriften ein bisschen kennt, der weiß, dass Luther schon ziemlich heftig sich äußern kann. Aber dann meint er, ich mache mich nicht zu einem Heiligen. Es geht jedoch nicht um meine Eigenart, sondern um die Lehre Christi. Mit anderen Worten, auch wenn er sich etwas netter hätte ausdrücken können, so geht es nicht um ihn, sondern es geht um Inhalte, um die Überzeugungen. Und an denen hält er fest. Denn würde ich diese Schriften widerrufen, so würde ich die päpstliche Gewaltherrschaft und ihre gottlosen Folgen unterstützen. Und dem jungen Kaiser Karl V. zugewandt, sagte er, darum ersuche ich euch, kaiserliche Majestät, kurfürstliche und fürstliche Gnaden und jeder Mann, er sei hohen oder niedrigen Standes, mir aus den prophetischen oder apostolischen Schriften nachzuweisen, dass ich mich geirrt habe. Also dreht den Spieß um. Ich habe ja gesprochen, ihr könnt es nachlesen, jetzt beweist mir, dass es falsch ist. Wenn ich überzeugt werde, geirrt zu haben, werde ich bereitwillig alle Irrtümer widerrufen, dann werde ich der Erste sein, der meine Bücher ins Feuer wirft. Das war außerordentlich mutig, was Luther zu seinen Schriften sagte. Oder müsste man vielleicht sagen, es war demütig. Es war mutig und es war zugleich demütig. Gegenüber den Mächtigen war es mutig, gegenüber Gott war es demütig. Die Mächtigen wollten nicht diskutieren, sie wollten wissen, ob er seine Schriften widerruft oder ob er zu ihrem Inhalt steht. Luther war immerhin Professor, kein unbedeutender Mann, blitzgescheit. Und deshalb wollten sie von ihm, dass er das öffentlich widerruft. Und darauf antwortet Luther schweren Herzens: Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Und aus diesem Schlussvotum entstand der Wortlaut: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Amen. Ich habe euch das hier abgedruckt, die das interessieren, haben hier einen Bericht über diesen, einen ausführlichen Bericht über diesen, dieses Verhör, diese in Worms, und das könnt ihr dann gern mitnehmen. Das ist im Internet dann nicht zum Downloaden. Die Predigt kann man natürlich downloaden, aber das hat ein Copyright, das möchte ich nicht so ins Internet stellen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Amen. Das hatte Luther so nicht gesagt, aber es gibt in einprägsamer Weise wieder, was er, wie er seinen Widerruf verstanden hatte. Wenn man etwas kennt, eine Aussage, wenn man Luther auch nicht kennt, das kennt man. Es gibt sogar Socken, die man kaufen kann. Da steht dann hier unten, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich glaube, die könnt ihr in Worms kaufen, wenn ihr das mal wollt. Also das ist ziemlich bekannt, aber das hat er eben so gar nicht gesagt. Aber inhaltlich ist das natürlich komplett richtig. Es war kein heldenhafter Kampfruf. Luther hat das nicht wie ein Held stolz in den Raum geschmettert. Hier bin ich, ich kann nicht anders. Wenn Luther an die Folgen dachte, die es haben wird, wenn er nicht widerruft, dann hätte er bestimmt am liebsten widerrufen. Denn wer lässt sich gern hinrichten? Dennoch auf seine grässliche Weise. Und die bedeutenden Ketzer, die haben wir dann noch besonders gequält. Und trotz großer innerer Angst hielt er an seiner Überzeugung fest, er konnte nicht anders als zu seinen Schriften stehen. Und danach geschah, was zu erwarten war. Der Kaiser verhängte die Reichsacht über Luther. Also sie haben ihn nicht gleich hingerichtet, das war noch in gewisser Weise ein Gnadenakt, aber die Reichsacht heißt, jeder Mensch, überall in diesem Reich kann Luther töten, ohne dafür belangt zu werden. Er war also freiwillig. Nun hat der Fürst Friedrich der Weise vorsichtshalber Luther in die Wartburg entführen lassen und hat ihn dort versteckt, und dort hat er dann auch die Bibel in verständliche deutsche Sprache übersetzt und so die Bibel für den Menschen zugänglich gemacht. Ein eindrückliches Beispiel ist das für das Wort aus dem Buch der Sprüche, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Mutige Menschen wie Martin Luther, die sich trotz größter Widerstände und Gefahren nicht einschüchtern lassen, imponieren uns. Insbesondere dann, wenn sie das gewaltfrei machen und wenn sie damit eine positive Veränderung und Entwicklung herbeiführen können. Und das ist bei Luther tatsächlich der Fall. Unsere Gesellschaft würde komplett anders aussehen, wenn Luther nicht diese Reformation vorangetrieben hätte. Und wenn er zu seiner Überzeugung gestanden wäre. Wir bewundern diese Menschen und fragen uns vielleicht, ob wir wohl auch so mutig wären oder ob wir zugunsten eines ruhigeren Lebens den Weg des geringsten Widerstandes wählen würden. Luther war gebildet, er war Professor, beliebt bei den Studenten. Will er das alles aufs Spiel setzen? Würden wir es wagen, für unsere Überzeugung unser komfortables Leben zu riskieren? Fragen, die für uns eher theoretisch sind, da wir in der Schweiz glücklicherweise, wie wir das gehört haben, schon Glaubensfreiheit haben. Wir können denken und glauben, was wir wollen. Klar, wir müssen damit rechnen, dass Menschen, die Christen, die es mit dem Glauben ernst nehmen, dass sie die ein bisschen belächeln und so ein bisschen als die Verblödeten der Gesellschaft anschauen, aber damit können wir ja leben. Es gibt jedoch viele Menschen, die in Ländern leben, in denen vorgeschrieben wird, was sie zu denken und zu glauben haben. Leute, die sich dieser Doktrin nicht fügen, müssen Diskriminierungen und Verfolgungen ertragen. Ein Beispiel dafür spielt sich vor unseren Augen natürlich ab, ist die Türkei. Wer dort nicht wie Erdogan denkt und das zu erkennen gibt, der muss natürlich mit Diskriminierung bis Verfolgung rechnen. Viele Gelehrte wurden einfach von ihren Aufgaben enthoben. In diesen Ländern ist das, was in den Sprüchen steht, für viele Menschen eine große Herausforderung. Menschenfurcht bringt zu Fall. Im ersten Moment würde man dieser Aussage vielleicht gerne widersprechen und sagen, nein, Menschenfurcht bringt eben gerade nicht zu Fall. Schauen wir doch mal, wie es denen geht, die zu ihren Überzeugungen stehen. Wenn ich mich vor einem Stärkeren beuge, wenn ich mich stets anpasse und verbiege, dann kann ich einigermaßen unbeschadet durchs Leben kommen. Dabei vergessen wir, wer sich ständig einschüchtern lässt und nach der Nase der anderen tanzt, sich unmerklich von diesen Leuten abhängig macht. Menschen, die sich schnell einschüchtern lassen, leben nicht mehr sich selber, sondern sie werden gelebt. Sie lassen sich unbewusst manipulieren. Und es gibt mehr Menschen, die in unserer Gesellschaft und auf unserer Welt manipuliert sind. Und sie merken es nicht einmal. In der Bibel finden wir viele Geschichten über Menschen, die sich einschüchtern ließen. Eine besonders eindrückliche Geschichte ereignete sich, als das Volk Israel von Ägypten auszog in das Land Kanaan und sie dieses Land besiedeln sollten. Gott hat ihnen versprochen, sie werden das besiedeln, das wird ihnen gelingen. Kein Problem. Und als es dann so weit war, zögerten sie dennoch und sie wollten zuerst dieses Land besichtigen und so schickte Mose Kundschafter in dieses Land und die kamen zurück und waren begeistert von der Schönheit und der Fruchtbarkeit dieses Landes. Aber, da gab es große Städte mit starken Mauern, Stadtmauern. Und da gab es riesengroße Menschen. Sie waren geschockt, sie standen unter Schock, sie fürchteten sich grauenhaft, sie hatten grauenhafte Angst, sie jammerten, in diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Natürlich war das komplett übertrieben. Müsst ihr euch das mal vorstellen, wenn das jetzt eine Heuschrecke wäre. Ich habe keine gefunden. Aber das wäre ja eine große Heuschrecke, oder? Eine riesengroße. Jetzt sagen die, wir sind ja also klein, wie eine Heuschrecke. Das ist ja eine fertige Übertreibung. Die Riesen damals, wenn die einen Meter größer waren, dann waren sie Riesen. Aber nur einen Meter größer. Ich weiß, wir haben manchmal jemanden, der zu uns kommt, der ist auch größer als ich, was eher selten ist. Und dann kommt es mir auch komisch vor, dann muss ich immer hochschauen, weil sonst muss ich immer runterschauen. Plötzlich muss ich hochschauen. Aber die waren, der Größenunterschied, der Höhenunterschied war nie so. Aber das geschieht, wenn wir uns von Menschen einschüchtern lassen, dann werden die anderen viel größer, als sie in Wirklichkeit sind, und wir kommen uns viel kleiner vor, als wir sind. Die Folgen können fatal sein. Jedenfalls hatten diese Männer praktisch das ganze Volk Israel in Aufruhr gebracht und eingeschüchtert. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf, das waren etwa 1 Million Menschen, schrie laut auf vor Entsetzen, und die Leute weinten die ganze Nacht, Männer und Frauen. Also muss ich furchtbar angehört haben. Die waren am Boden zerstört. Sie weinten die ganze Nacht. Wer sich von Menschen abhängig macht, der kann dort landen, wo er nie landen wollte. Oft verlieren dabei Menschen auch die Achtung vor sich selbst. Und diese Israeliten mussten nachher, statt dass sie in einem Land leben konnten, das schön und fruchtbar war, mussten sie die nächsten 40 Jahre in der Wüste leben. Menschenfurcht bringt zu Fall. Und wie gesagt, oft verlieren dabei Menschen die Achtung vor sich selbst, weil sie nicht das getan haben, was sie eigentlich hätten tun sollen. Gott sagte einmal durch den Propheten Jesaja den Israeliten: Ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, vor Menschen Angst zu haben, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Auch wenn uns das alles klar sein mag, stehen wir in der Gefahr, uns von anderen Menschen einschüchtern zu lassen, und schlussendlich lassen wir uns manipulieren. Wer sich nicht einschüchtern lassen will, der muss zumindest wissen, was er will und wohin er will. Er muss wissen, was für ihn wichtig ist. Wer sein Ziel kennt und es auch erreichen möchte, der wird früher oder später gegen den Strom schwimmen müssen. Vor allem dann, wenn sein Ziel nicht dem Mainstream entspricht. Salomo fordert uns mit seinem Spruch nicht einfach dazu auf, uns von Menschen nicht einschüchtern zu lassen. Er zeigt uns vor allem, um was es dann geht. Was sollen wir dann tun? Wie sollen wir dann leben? Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Das ist der Schwerpunkt dieser Aussage. Wer sich auf Gott verlässt, der wird das Ziel erreichen. Und das Ziel, das hat Gott uns selbst gezeigt, selbst gesteckt. Deshalb feiern wir ja Weihnachten, Ostern, wo sichtbar wird, was Gott für uns Menschen getan hat. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir die Ziellinie durchschreiten werden, wenn wir ihm vertrauen. Und genau auf das hat sich Martin Luther verlassen. Er ließ sich weder vom Kaiser noch von den Kirchenführern einschüchtern, sondern er vertraute Gott. Dadurch kam er in große Schwierigkeiten, aber er war bereit, gegen den Strom zu schwimmen, weil er das Ziel kannte und wusste, dass Gott ihn dorthin bringen wird, solange er ihm vertraut. Selbst dann, wenn sie ihn sofort hingerichtet hätten, wäre Luther am Ziel angekommen. Denn wer Gott vertraut, der hat nicht nur dieses Leben im Blick. Bei dem hört das Leben mit dem Tod nicht auf, sondern er sieht immer über diese Linie hinaus. Er sieht immer ins Jenseits. Luther kannte die Aussage natürlich sehr gut. Als Jesus seinen Jüngern sagte: Für mich ein Leitvers, seit ich Christ geworden bin, fürchtet euch nicht vor Menschen, die können nur den Leib töten. Aber darüber hinaus können sie euch nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch noch die Macht hat, euch ins ewige Verderben zu schicken. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Vertraut Gott und habt keine Angst vor Menschen, denn menschliche Macht ist begrenzt. Sie können euch nur bis zum Tod, können die Menschen etwas tun. Dann ist fertig. Die göttliche Macht ist unbegrenzt. So sollten wir lieber dem vertrauen, der stärker ist. Das ist eigentlich logisch. Übrigens gab es auch bei den Kundschaften in der Wüste zwei Männer, die sich von den großen Städten und mächtigen Stadtmauern und den riesengroßen Menschen nicht einschüchtern ließen. Sie versuchten, das Volk Israel umzustimmen. Sie riefen in diese heulende Menge hinein: Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr, unser Gott, uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Macht doch nicht so ein Gejammer. Vertraut doch jetzt endlich Gott, der uns ja versprochen hat, dass er uns da hineinführen will. Aber das Volk hörte nicht auf die beiden. Aber glücklicherweise gibt es noch viele Menschen, die bereit sind, ihren Überzeugungen entsprechend zu leben. Wie arm wäre die Welt, wenn das nicht mehr so wäre. Man schätzt beispielsweise, wir haben jetzt gehört 200 Millionen, ich habe eine Zahl von 100 Millionen, jedenfalls weltweit viele, viele Christen, die diskriminiert und auch verfolgt werden. Das sind nicht Menschen, die ein Verbrechen begangen hätten, für das man sie bestrafen müsste. Sie haben niemanden beleidigt. Sie werden verfolgt und diskriminiert, weil sie ihren Glauben leben möchten. Das ist das Einzige. Damals in der Reformation in Zürich sagten die Täufer: Ihr könnt doch glauben, was ihr wollt. Wir möchten einfach unseren Glauben leben. Das ging damals in der Reformationszeit nicht. Die nicht Bürger waren der Stadt Zürich, die hat man mit Knüppeln aus der Stadt rausgeprügelt, den Blaurock. Und dem Manns, der Zürcher Bürger war, hat man in der Limmat ersäuft. Die haben niemandem etwas zu Leide getan. Das einzige Verbrechen ist, etwas anderes zu glauben als die anderen. Sie sind für ihre Überzeugung bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Übrigens, die Mutter von Manz, die mit Manz, mit ihrem Sohn den Glauben geteilt hat, hat dem Sohn zugerufen: Halt durch, halt durch. Sie hat über diese Linie hinausgesehen. Warum tun sie das? Warum kapitulieren diese Christen nicht? Das wäre doch so leicht. Sie müssen nur sagen, sie würden nicht mehr glauben, dass Jesus der Sohn Gottes sei, und sie würden jetzt einfach alles andere anerkennen, was man halt glauben muss in dieser Gesellschaft oder Kultur. Sie könnten problemlos einen anderen Gott verehren, denn schlussendlich würden sowieso alle denselben Gott verehren, einfach nur unter anderen Namen, auch so ein Standardbekenntnis unserer Kultur. Warum tun sie das nicht? Das wäre doch einfach. Sind diese Christen vielleicht fanatisiert? Nein, diese Menschen sind nicht fanatisiert. Sie wissen, was ihnen durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wurde. Sie wollen und können nicht anders. Sie haben eine tiefe Beziehung zu Jesus und sie wollen sie nicht aufgeben. Es ist wie wenn jemand von mir verlangen wollte, dass ich sagen müsste: Lilian sei nun nicht mehr meine Frau und ich müsste jetzt mit einer anderen Frau zusammenleben. Dann würde ich sagen: Nee. Lilian ist meine Frau und ich liebe sie und ich bleibe bei ihr. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Es geht also nicht um Rechthaberei. Es geht um Beziehung. Wenn du mit Jesus diese Beziehung noch nicht hast, dann lädt er dich ein, egal wie und wo du in deinem Leben stehst. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses Leben, das wir durch den Glauben an Jesus bekommen, übertrifft alles, was wir in dieser Welt erreichen könnten. Deshalb ist es gut und sinnvoll, dass wir uns von Menschen nicht einschüchtern lassen. Es lohnt sich, wenn wir Gott vertrauen und ihm treu bleiben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Nun könnte man fälschlicherweise meinen, dieser Spruch würde uns zu einem respektlosen, besserwisserischem und arrogantem Verhalten gegenüber anderen anspornen. Ja, wir könnten dem Irrtum verfallen, dass Christen sich gegenüber Arbeitgeber, Regierungen, Autoritäten respektlos verhalten dürfen oder gar müssten, denn sie würden sich ja nicht an Menschen, sondern an Gott orientieren. Es gibt auch Menschen, die den christlichen Glauben beanspruchen, die das so sehen und so praktizieren. Doch Martin Luther ist ein gutes Beispiel dafür, das uns zeigt, dass dieser Spruch nicht so verstanden werden darf. Luther unterschied deutlich zwischen dem Reich Gottes und der Welt oder anders gesagt zwischen Kirche und Staat. Zwei reiche Lehre, die sich da ein bisschen auskennen. Er war der Überzeugung, dass Christen den Mächtigen mit Respekt begegnen sollten. Ja, sie sollen sogar gehorchen, nicht aufständisch werden. Doch Widerstand sei dann nötig und dringend, wenn der Staat dem Christen vorschreibt, wie und was er zu glauben hat und vor allem dann, wenn das anders ist als das, was die Bibel uns lehrt. Dann muss der Christ Widerstand leisten. Das hat Luther getan, mit Worten. Christen sind also nicht Rebellen, die ein Volk auf revolutionäre Weise gegen die Regierung aufbringen und es ist auch nicht so, dass Christen keine Angst haben. Das wäre auch ein Irrtum. Luther hatte bestimmt große Angst. Ich wollte euch das noch ersparen. Es gibt nämlich etwas, was er geschrieben hat, als er auf der Toilette war, bevor er nach Worms ging. Aber da hat man gemerkt, diese psychosomatischen Auswirkungen, die er hatte. Deshalb hat er das vermutlich geschrieben. Wie ihm das eine Last war. Er hatte Angst. Garantiert. Luther hatte Angst vor dem, was kommen wird, wenn er zu seiner Meinung steht, seine Überzeugung. So ging es übrigens auch dem Apostel Paulus. Er schrieb einmal den Christen in Korinth über die Zeit, als er dort das Evangelium verkündigte. Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Ich hatte Schiss. Aber er hatte seine Angst überwunden, weil er Jesus vertraute. Christen sind bereit, für den Glauben an Jesus Nachteil in Kauf zu nehmen. Müssen sie zwischen Jesus oder einem anderen Glauben, einer anderen Überzeugung entscheiden, dann werden sie sich trotz ihrer Angst für Jesus entscheiden. Ob das den anderen passt oder nicht, ob das den gesellschaftlichen Konventionen entspricht oder nicht, ob das die Regierung verlangt oder nicht. Petrus zeigt dieses Spannungsfeld, in das Christen geraten können, in einem Brief schön auf. Und er schreibt das auch Christen, die genau diesen Verfolgungen auch ausgesetzt waren. Ich schließe mit diesem Abschnitt. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses tun? Eigentlich nicht. Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eure Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du ein lebendiger Gott bist, ein Gott, auf den wir uns verlassen können, ein Gott, dem wir vertrauen können, weil bei dir geht es um viel mehr, als hier irgendein gutes Leben zu führen oder möglichst ruhig die paar Jahre zu verbringen. Es geht um ewiges Leben, um Ewigkeit. Es geht um die Zukunft. Und wir haben jetzt schon eingangs gehört von den Christen, die leiden, weil sie einfach an dir festhalten. Und wir bitten dich jetzt auch nochmals, dass du sie stärkst, ihnen hilfst. Dass du auch uns hilfst, dass wir, auch wenn es uns gut geht, einfach auch nicht davor zurückscheuen, auch zu dir zu stehen. Auch wenn wir belächelt werden, das kann auch schmerzen, aber dass wir lernen, mit dem umzugehen, dass es uns wichtiger ist, wie wir zu dir stehen, als dass die anderen finden, wir seien die tollsten Menschen, die es überhaupt gibt. Und bei Luther haben wir gesehen, dass er mutig war vor den Menschen und demütig vor dir. Und schenke, dass uns das auch gelingt. Amen.